nochmal 2 Tage später waren wir wieder vor Ort und haben die gleiche Herde gefunden ohne Strom. Da standen sie Tag und Nacht ohne Strom. Ich meine, du liebst ja deine Tiere, du hängst ja an deinen Tieren. Nach so einem Spektakel mit über 50 toten Tieren, dann 2 Tage später deine Herde wieder völlig ungeschützt, da war gar kein Stromgerät vor Ort, einfach so stehen lässt. Ich war total geschockt, ich war wütend, ich war auch traurig. Und dann am nächsten Tag wurde dann reagiert.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Mit Naturfilmer Matthias Kais und der Journalistin Sabine Sebald.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Wolfsfreunde oder Naturfreunde, zu einer neuen Folge vom Wolfspodcast. Und natürlich begrüße ich meine liebe Kollegin Sabine Sebald in Berlin.
Moin, Sabine. Ich bin da. Hallo und herzlich willkommen. Und was ich mal loswerden wollte an dieser Stelle ist, es macht unglaublich Spaß, mit dir den Podcast zu produzieren. Tausend Dank, dass du dabei bist.
Das freut mich. Kann ich nur zurückgeben.
Danke. Und jetzt muss ich dir auch noch eine Frage stellen, weil wir jedes Mal darüber lachen. Mhm. Bist du auch heute wieder aufgeregt?
Ja, natürlich.
Das ist so ein Insider bei uns. Ja. Matthias hört nicht auf, aufgeregt zu sein.
Nee, genau.
Ich hoffe, das gibt sich irgendwann mal.
Mal gucken, ja. Ich arbeite dran.
Okay. Wir stellen in diesem Podcast ja immer wieder auch Naturschutzvereinigungen vor, die sich für den Wolf einsetzen. Heute ist der Freundeskreis Freilebender Wölfe e.V. dran.
Unser Gast ist heute Thomas Mitschke, 2. Vorsitzender vom Freundeskreis. Und mit dem werden wir heute über welche Themen sprechen, Sabine?
Wir sprechen mit ihm über Neues in Sachen Eilverfahren. Und zwar geht es da um die Wölfin im Landkreis York, die entnommen werden soll, wogegen sich der Freundeskreis bis jetzt sehr erfolgreich gewehrt hat. Und das wird auch hoffentlich in Zukunft so sein. Und dann geht es noch um das Thema Herdenschutz auf Deichen. Und zum Schluss?
Um die immer größer werdende Zahl von illegalen Tötungen.
Also das sind 3 heiße Eisen, die wir anpacken. Und ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt theoretisch weiterreden, holen wir ihn doch einfach dazu. Hallo Thomas Mitschke.
Ja, ein Hallo auch an euch. Ich bin wirklich sehr froh, dabei zu sein und freue mich riesig auf die folgende Stunde.
Ich freue mich auch. Herzlich willkommen auch von mir, genau. Lieber Thomas.
Schön, dass du unser Gast bist.
Dann fangen wir doch gleich mal an. Kurz 3 Worte zu euch über euren Verein, bevor wir gleich ganz tief in unsere Themen, die wir uns für heute vorgenommen haben,
3 einsteigen. Worte oder 3 Sätze? Das ist natürlich sehr schwer. Ja?
Also, gerne auch 3 Stunden.
Okay. Also zunächst sind wir natürlich eine bundesweit anerkannte Naturschutzvereinigung. Das würde ich schon gerne rausstellen wollen, weil das in der Regel immer wieder angezweifelt wird. Und ich bin natürlich ganz stolz, dabei zu sein, hier auch in der Rolle als 2. Vorsitzenden. Und wir sind, das kann man wirklich sagen, mit 500 Mitgliedern eher einer der kleineren Verbände, aber eben durchaus einer der bedeutsamsten in Sachen Wolf, in Sachen Wolfspolitik. Ne, in Sachen Bedeutsamkeit sind in der Regel immer die großen Verbände führend, wie NABU, BUND. Hier kann man aus Sicht Niedersachsen durchaus sagen, dass der NABU ein Herdenschutzprojekt hier verfolgt, zusammen mit dem Umweltministerium. Das machen die vorbildlich. Da gibt es großartige Protagonisten. Aber in Sachen Durchsetzen von Recht und Gesetz, da hat man uns kleineren Verbänden das Feld überlassen und die großen Verbände ziehen sich mehr aus der Konfliktzone heraus. Ja, aber dieses Durchsetzen von Recht und Gesetz in Sachen Wolfspolitik ist nur eines unserer Betätigungsfelder. Wir sind natürlich weiter in Sachen Aufklärung und Information unterwegs. Wir machen unglaublich viele Infostände deutschlandweit. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wir helfen aktiv vor Ort. Es gibt da durchaus wirklich Partnerschaften, ja sogar Freundschaften mit Weidetierhaltern, mit Schäfern, wo wir bei erhöhten Auftragsspitzen, also wenn der Arbeitsaufwand besonders hoch ist, wie in der Lammzeit oder so, oder eben beim Zaunbau oder beim Neuzaunbau, wo wir aktiv vor Ort dabei sind und mithelfen. Und das zeichnet unseren Verein aus und ich glaube, das macht ihn auch so wertvoll.
Ja, ganz, ganz wertvolle, tolle Arbeit. Genau deswegen bin ich auch Mitglied.
Ich auch übrigens, ja.
Ja, genau. Also weil es halt wirklich so ist, ne? Also ich meine, ihr seid irgendwie so die Speerspitze und gerade eben, was so Eilverfahren angeht und so weiter und so fort. Also das, wo sich andere eben zurückhalten, das macht ihr eben. Deswegen seid ihr eigentlich auch aufgefallen und deswegen habe ich gedacht, euch
Matthias,
möchte ich unterstützen.
Matthias, wir eilen von Sieg zu Sieg bei den ganzen Verfahren, was mich auch überrascht hat. Aber das liegt daran, dass man auf der anderen anderen Seite, also auf der gegenüberliegenden Seite, einfach nicht sauber, rechtlich sauber arbeitet. Weil alle Verfahren gewinnen wir, weil man auf der Gegenseite rechtswidrig arbeitet.
Dann wollen wir doch gleich mal aktuell einsteigen. Was gibt es eigentlich Neues in Sachen Eilverfahren, das ihr beim Landgericht Stade angestrengt habt? Und um welchen Fall handelt es sich da konkret?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Es gab auf der sogenannten Gefängnisinsel Hannover-Sand, so nennt die sich, weil da ein Gefängnis auf dieser Insel ist, an der Elbe, im März gab es da einen Riss. Und auf den hat vor allen Dingen der Landrat Seefried sowie auch der zuständige Oberdeichrichter mit billiger Polemik reagiert, mit Angstmacherei in der Öffentlichkeit, was uns wirklich schockiert hat. Weil nach einem Riss so da in der Öffentlichkeit aufzutreten, also das war einfach so nicht hinzunehmen. Der Stader Kreistag hat dann ein Bestandsmanagement des Wolfes beschlossen, was ja aus rechtlicher Sicht natürlich blinder Pragmatismus ist. Und der Oberdeichrichter Ulfertz hat wolfsfreie Zonen gefordert. Wir alle wissen, es ist ebenfalls rechtswidrig. Und was dann besonders erschwerend dazu kam, Anwohner hatten uns 2 Tage nach diesem Riss auf dieser Insel auf große, eklatante Löcher in den Zäunen hingewiesen, wenige 100 Meter nur von der Rissstelle entfernt. Und die haben wir vor Ort selber dann auch feststellen können und dokumentieren können. Überhaupt findest du ja immer die Wahrheit nur vor Ort, die findest du nicht in der Zeitung, vor allen Dingen nicht im Stader Tagesblatt, die hier darüber berichtet haben. Und im April, am 24.04. kam dann der zweite Riss und daraus resultierte dann diese Ausnahmegenehmigung, der wir umgehend einen Eilantrag entgegengesetzt haben. Und das Verwaltungsgericht Stade hat daraufhin einen Hängebeschluss erlassen, dass die Wölfin vor Ort bis zu einer gerichtlichen Entscheidung nicht geschossen werden darf. Das lag einfach daran, dass das Gericht konnte noch keine Entscheidung fällen. Es fehlte so das Gericht an Entscheidungsreife, so heißt das. Das heißt, man musste erstmal alle Fakten prüfen und laut Aktenlage, die wir, also alle Argumente der Gegenseite haben wir vollständig widerlegt, können wir uns nicht vorstellen, dass wir dieses Verfahren verlieren werden. In den nächsten Tagen ist mit einer gerichtlichen Entscheidung zu rechnen. Die gilt es natürlich abzuwarten. Und sollte sie gegenständlich ausfallen, dann ziehen wir auf jeden Fall vors Oberverwaltungsgericht. Das Gericht, letzter Satz dazu, hat das auch gestoppt, weil bei einem Vollzug des angegriffenen Verwaltungsakts der vorläufige Rechtsschutzverfahren, in dem Rechtsschutzverfahren unabwendbare Nachteile drohen. Das heißt, die Wölfin könnte getötet werden und das wäre laut Gericht ein irreparabler Schaden. Und deswegen dieser Hängebeschluss. Und darüber sind wir erstmal zufrieden. Und wir sind uns eigentlich in diesem Fall sehr siegessicher.
Das handelt sich um eine Jungwölfin, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Womit ist dir denn eigentlich aufgefallen, dass sie so sehr ins Visier geraten ist? Ich meine, da wird sich ja so aufgeregt über die hat die Menschenscheu verloren, was es nicht alles heißt. Aber womit ist sie so richtig aufgefallen?
Naja, in der Begründung der Ausnahmegenehmigung wird angegeben, dass die Wölfin eben ein auffälliges Verhalten zeigt, sich bis auf wenige Meter Menschen annähern würde. Also im Prinzip würde die Wölfin die ganze Bandbreite von unerwünschten bis hin zu dreisten, bis hin zu problematischen Verhalten zeigen. Und das Tier hätte komplett seine Menschenscheue verloren. Ne? Wir gehen eher davon aus, dass das genau der Knackpunkt der gesamten Ausnahmegenehmigung sein soll, wo man Aussichten hat, den Prozess zu gewinnen, eben weil der Wolf so verhaltensauffällig wäre, weniger wegen den 2 Rissen. Aber wir müssen eben bedenken, dass das eine Jungwölfin ist. Wir müssen insbesondere bei der Bewertung der Scheu eines Wolfes von seiner Fluchtdistanz respektive seines Fluchtverhaltens ausgehen. Und die ist bei so einer Jungwölfin natürlich ganz anders. Da kann Matthias viel besser noch darüber berichten, wie sich solche Jungtiere verhalten. Und daraus will man jetzt natürlich Profit ziehen. Letztendlich hat diese Jungwölfin nur offensichtlich den Zustand mangelhaften Herdenschutzes ausnutzen können. Und das bei der Unerfahrenheit, die sie hat. Und das ist so nicht hinzunehmen.
Aber die hat ja auch auf den Obstplantagen gewildert. Ich sage jetzt bewusst Brust gewildert mit so einem Schmunzeln, weil die hat sich ja da an den Äpfeln gütlich getan. Ne? Und das hat man ihr, glaube ich, auch zum Vorwurf gemacht.
Ja, oder? Das ist natürlich putzig, jetzt im Frühjahr davon zu sprechen, dass die Wölfin da Äpfel fressen eben. Würde, weil es gibt gar keine Äpfel.
Nee, eben, die hängen ja zumindest nicht
doch,
an den Bäumen.
Doch, jetzt
ne?
mittlerweile ja, die ersten jungen Früchte
die
haben
kleinen,
sich ausgebildet,
ja, gut, okay.
grün und hart und kinderhandgroß womöglich. Also auch dieses Argument zieht nicht wie so viele andere Argumente, die da bei der Ausnahmegenehmigung ins Feld geführt wurden. Ich weiß, dass man schon mal eine Ausnahmegenehmigung gebastelt hat und die war so grottenschlicht, dass man eine zweite aufsetzen musste. Aber eben auch diese zweite, jetzt aktuelle und im Umlauf befindliche, ist dermaßen schlecht. Also wir können uns nicht vorstellen, dass man mit dieser Ausnahmegenehmigung durchkommt.
Ist da nicht auch ein Ponyhof auf der Insel irgendwie?
Weiß ich nicht. Wir kommen ja leider nicht drauf. Ne? Uns ist ja ein Verbot ausgesprochen worden. Aber ich weiß, dass da drauf Tierhaltung stattfindet. Und das ist aber nicht entscheidend. Das ist nur ein Zugang mit einer Schranke. Und da ist wohl die Wölfin zweimal durchgelaufen. Ja, sie hatte Erfolg gehabt. Allerdings sind auch die Rissorte unterschiedlich. Einmal wird die Insel angegeben, das wäre York Borstel. Und dann hat man beim zweiten Riss aber York Königreich angegeben. Das ist ein ganz anderes Gebiet. Angrenzend zwar, aber nicht direkt die Insel.
Ach so, da ist sie auf mehreren, das heißt, die geht dann von Insel zu Insel, geht die durchs Wasser oder was schwimmt die dann?
Ja, das ist die große Frage. Nee, sie kann auf Landweg diese Insel erreichen, nicht auf der nördlichen Seite, da war ich vor Ort und da ist ein ziemlich hoher Zaun, ja, so 3-4 Meter hoch, hermetisch abgeschlossen, weil wie gesagt, Gefängnisinsel, wenn dann nur von der Südseite und da sind Schranken, die sind geschlossen und sie kann natürlich durchlaufen und das muss sie wohl zweimal gemacht haben und ich gehe einfach davon aus, dass vor jahrelang konnte man da Schafe auf der Insel halten. Wolf war nie ein Thema und sicherlich hat man Tiere da nur gegen Weglaufen gesichert, was nachvollziehbar ist. Aber jetzt wird eben mehr verlangt und man hat schon aus dem ersten Riss aus unserer Sicht keine Konsequenzen gezogen. Man hat den Riss nicht analysiert und man hat auch nicht nachgebessert. Man hat nicht nachnovelliert und das ist immer dringend nötig, wie ihr beide auch wisst.
Also das ist ja zum Beispiel auch sowas, was ich immer irgendwie ein bisschen rätselhaft finde, dass man immer wartet, bis was passiert, gefühlt. Ne? Also ich meine, die Leute wissen das eigentlich alle, dass zu jeder Zeit überall in Deutschland ein Wolf auftauchen kann, selbst in den Regionen, wo jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt Rudel ansässig sind. Und trotzdem wartet man es immer ab, bis was passiert. Und das ist natürlich fatal. Ne?
Kannst du uns noch mal ganz kurz zum Verständnis sagen, ist denn irgendwo dokumentiert worden, dass die betreffende Jungwölfin, um die es hier geht, sich den Menschen in irgendeiner Weise genähert hat? Gibt es da irgendwelche Dokumente drüber?
Uns liegen keine Dokumente vor. Wenn es zu einer Verhandlung kommt, wird die Gegenseite das vorlegen müssen. Dann muss sie Videobeweise, Bilderbeweise, muss sie da auflisten. Ich glaube, das wird sie gar nicht so können. Und wenn, und Matthias kann das bestimmt besser erklären, eine Jungwölfin nicht fluchtartig das Gelände verliert, wenn sie da durch so eine Obstplantage läuft, die ja über Kilometer sich hinziehen, dass sie einen geordneten Rückzug macht, ist völlig normal. Und das muss man dann auch eben dem Verwaltungsgericht so erklären, wie sich Jungtiere verhalten.
Zumal das ja auch so ist, dass ja heutzutage irgendwie bei jedem Wolf, der tagsüber gesichtet wird, sofort erzählt wird, er hat sich heu verloren. Das ist ja absoluter Unsinn und wir haben ja auch schon mal damals im Lupus-Institut nachgefragt, ob die Wölfe sich jetzt, also ich habe da mit Ilka mal drüber gesprochen, ob die Wölfe sich jetzt anders verhalten als irgendwie 2003 oder 2004 und gesagt, einfach, sie verhalten sich nicht anders. Sie verhalten sich genau so wie schon vor Jahren und das ist immer wieder diese gleiche Leier mit, die haben die Scheu verloren. Ne? Das ist einfach...
Das ist immer so ein Argument, das wird gerne bemüht. Wir müssen noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Du hast das eben gerade in einem Nebensatz erwähnt. Wir haben es natürlich alle gelesen und Matthias und ich sind ja streng genommen auch davon betroffen. Wir dürfen diese Elbinsel Hannover Sand nicht mehr betreten. Das gilt für alle Mitglieder des Freundeskreises. Und das ist jetzt die Reaktion des Landkreis York darauf, dass ihr den Finger in die Wunde gelegt habt und auf die Schwachstellen hingewiesen habt? Oder wie habe ich das zu verstehen? Warum dürfen wir da alle jetzt nicht mehr hin?
Ja, man fühlt sich unter Druck gesetzt. Und nach dieser politischen Eskapade schon, nach dem ersten Riss, haben wir natürlich gesagt, wenn uns das nicht zugebilligt wird, dann ist hier eine Gefahr der Vertuschung auch da. Also der Verdacht der Vertuschung, dass man hier mit der Öffentlichkeit was vorenthalten will. Für uns ist das nicht nachvollziehbar. Wir könnten es sicherlich rechtlich angreifen, aber es liegt eben nicht in unserem originären Hauptaufgabenbereich, jetzt den Zugang auf diese Insel oder auf Deichverteidigungswege oder den Deich selber gerichtlich zu erzwingen. Für uns liegt voll im Fokus die Ausnahmegenehmigung und darauf werden wir uns konzentrieren. Wir übergehen das einfach. Wir haben Anwohner vor Ort, die mit uns zusammenarbeiten, die mit uns wirklich auch reden, die für uns auch Bilder machen und das reicht uns völlig aus. Und von daher werden wir das erstmal auf Eis legen. Sportlich gesehen könnten wir mehr machen, werden uns da aber erstmal aushalten.
Aber es erweckt ja schon den Eindruck, natürlich, dass das so ist, wie du es gerade gesagt hast, oder? Weil ja, wenn man nichts zu verbergen hat, dann sollte man da ja eigentlich kein Problem mit haben.
Ich verstehe nicht, ihr seid doch konstruktiv. Ihr wollt ja nichts Böses. Ihr wollt einfach nur sagen, hey, schaut mal, da könnt ihr noch ein bisschen nachbessern, da müsst ihr was machen an der Stelle, damit ihr künftig besser lebt mit dem Wolf. Und genau das ist nicht gewollt. Das finde ich immer, dass das...
Ja, ich denke doch, die Leute sind teilweise in die Kritik.
Ja,
also, das ist einfach so.
Das ist sehr, ne? Sehr charmant ausgedrückt. Ja, so. Aber wer hinterfragt denn eigentlich mal die Machenschaften dieser Landräte und so, also außer ihr jetzt? Ist da mal jemand, der sagt, ey, so geht's nicht weiter, wir müssen wirklich solche konstruktiven Angebote annehmen und uns das mal anhören, was die zu sagen haben vom Freundeskreis?
Ja, tatsächlich ist es ja ein konstruktives Angebot gewesen, denn wir haben nicht nur Beratung angeboten, wir haben vor allen Dingen auch Hilfe angeboten. Also Hilfe auch womöglich, finanzielle Hilfe, weil der Schäfer womöglich gar nicht das Equipment hat, um nachzunovellieren. Ne? Wenn er zum Beispiel nur 90 oder 100er Zäune hat und nach dem Riss sollte man auch nach den Richtlinien auf 120 erhöhen und er kann das gar nicht, weil er die Zäune gar nicht hat, dann wären wir da gewesen und hätten eben 120 Zäune bestellt und gekauft.
So, und das Wissen finde ich wichtig. Klar, also auch das Wissen. Ne?
Ja,
ich sag mal,
ihr
habt ja die Expertise. Und ne? Wenn ich jetzt Schäfer wäre und wäre jetzt irgendwie betroffen davon, wäre ich doch eigentlich froh, dass dann jemand kommt und sagt, pass mal auf, wir können dir dabei helfen. Wir haben das schon mit vielen Schäfern zusammen gemacht. Also verstehe
aber
ich
wer hinterfragt sowas mal? Wer hinterfragt diese Machenschaften? Das kann doch so nicht weitergehen. Das betrifft ja auch andere Themen. Also
das müssten eigentlich die Medien machen. Unter anderem das Stader Tagesblatt. Aber das ist eben da alles ein Konsortium. Man kennt sich da vor Ort und da scheint vieles abgesprochen zu sein. Wir wissen von vor Ort, dass es da sogar eine Arbeitsgruppe in Sachen Abschuss gegeben hat, die auch nach Möglichkeiten gesucht hat. Am Anfang war es eine Besenderung, also das Fangen der Wölfin und diese zu besendern, das ist ja gescheitert. Das ist auch schon woanders gescheitert. Aber man hat hauptsächlich immer anvisiert, die Wölfin eben aus dem Landkreis zu bekommen und hat in Richtung Abschuss gearbeitet. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn du das bei dem Hinterfragen, der Landrat Seefried ist von der CDU und zu der Zeit war das aus unserer Sicht billiger Wahlkampf in Sachen EU-Wahlen. Dann muss man wissen, dass seine Frau, die Frau Seefried, die sitzt im Vorstand der Jägerschaft Stade. Und das ist im Übrigen genau die Jägerschaft, die das Rudel bei Krepel verheimlicht hat. Und die auch vom Ministerium gerückt wurden. Das heißt, die wussten genau, dass da ein Rudel ist und haben das im Monitoring nicht angegeben. Und jetzt kann sich jeder selber ausrechnen, warum man dieses Rudel im Monitoring nicht angegeben hatte. Es wäre auch nicht aufgefallen, wenn es ausgelöscht wurde.
So, jetzt lass uns doch mal konstruktiv weiterdenken. Ich habe eine Wölfin bei mir im Revier und die möchte ich da nicht haben. Die soll abgeschossen werden. Nein, das wird nicht gehen, das wissen wir. Dann gibt es ja noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Möglichkeit der Vergrämung, genau.
Und das funktioniert. Also ich kann dir gar nicht sagen, ob es schon mal irgendwo außerhalb von Sachsen praktiziert worden ist, aber in Sachsen ist es tatsächlich schon zweimal gemacht worden, soweit ich das weiß. Da hat es auch funktioniert.
Warum nicht dort? Warum nicht im Landkreis?
Zumal sie täglich gesehen wird, angeblich. Ja, ja natürlich. Also die beste Vergrämung ist natürlich effektiver Herdenschutz, ne? Wirklich wirksamer Herdenschutz. Und der liegt ja gar nicht vor. Es kann ja nicht sein, dass zwei Tage später nur wenige Meter weiter Zäune eingesetzt werden mit wirklich eklatanten Löchern. Das Bildmaterial haben wir. Ne? Es war tatsächlich so, da konnte fast ein Schaf durchlaufen. Das kann es einfach nicht sein. Wenn du gerade einen Riss hattest, ne? Der Schock ist ja dann groß. Dann setzt du nicht solche Zäune ein. Das ist einfach ein Unding. Ja? Und dann unmittelbar in der Nähe des Rissortes. Das ist einfach... Und wenn dann die Gegenseite sagt, ja, wir haben hier gute Beratungen durch die Behörden, wir sind hier in guten Gesprächen, wir brauchen den Freundeskreis nicht, dann mag das so sein. Aber man hat ja seine Konsequenzen aus dem ersten Riss nicht gezogen. Hätte man nachnovelliert, wäre es gar nicht zum zweiten Riss gekommen, aus meiner Sicht. Und natürlich, eine Vergrämung ist auch immer denkbar da am Gelände.
Wie?
Aber ich denke, bis es soweit ist, dass wirklich eine Vergrämung stattfinden muss, also im Sinne von Gummigeschossen oder sowas, da muss schon echt
viel
passieren.
Ja, aber nehmen wir mal an, die wollen den jetzt nicht haben, den Wolf, und die entscheiden sich, den zu vergrämen. Wie würde sowas laufen?
Ja, also Geht die Frage
ja,
jetzt
an dich zum Beispiel, weil ihr das ja in Sachsen also, gehabt habt. Also du kannst ja davon berichten.
Genau, also bei uns waren das aber halt wirklich Wölfe, die, also Jungwölfe, die sich, oder speziell in dem einen speziellen Fall, wo ich es eben sogar gesehen habe auf Video, war es halt ein Jungwolf, der sich wirklich Menschen genähert hat, sag ich mal, bis auf 20 Meter. Ohne, also die Leute waren ganz normal, die standen offen da und der Wolf kam halt angelaufen und hat halt geguckt so. Und das ist ja dann schon irgendwie was, wo man sagt, okay, das ist ein Verhalten, was man nicht möchte. Ne? Also sie waren überhaupt nie aggressiv oder so, gar nicht. Aber genau, und der wurde dann halt beschossen mit einem Gummigeschoss.
Okay, und dann ist er gegangen.
Dann ist er gegangen oder besser gesagt gesprungen. So, und dann ist er auch nie wieder aufgetaucht. Also dann gab es auch nie wieder Probleme. Also es wurde nichts mehr dokumentiert, dass der Wolf irgendwo aufgefallen ist.
So, nehmen wir mal an, das hätte man jetzt im Landkreis York gemacht. Warum kam das nie zur Sprache, dass man diese Option wählen kann, Thomas?
Ja, das ist nie ins Kalkül gezogen worden, weil man von Anfang an auf Abschuss tendiert hat. Hier ist eine ganz, sind politische Interessen dahinter. Der Oberdeichrichter und der Landrat haben ja auch Ängste geschürt bei der Bevölkerung. 50.000 Menschen werden gefährdet hinter einer 12 Kilometer langen Deichlinie. Und die Wölfin würde eben deren Sicherheit gefährden, wenn so weitergemacht wird. Das heißt, die Wölfin muss geschossen werden. Ne? Ist natürlich alles Blödsinn, weil man braucht nur den Herdenschutz nachnovellieren und dann funktioniert das auch vor Ort. Es kann doch nicht sein, dass eine unerfahrene Wölfin da über die Bewirtschaftung der Deiche irgendwelchen Einfluss nimmt. Das kann es einfach nicht sein.
Nee. Und auch Deiche kann man gut schützen. Also ich habe ja hier schon öfters mal erzählt, was ich im Rahmen der Dreharbeiten gesehen habe bei anderen Schäfern, wie die das so machen. Und wir waren ja zum Beispiel auch an der Nordseeküste und haben dort uns einen Schäfer angeguckt, der erfolgreich deine Schafe schützt. Er hat sich sogar für Festzäune entschieden. Der hat gesagt, das funktioniert einmal frei. Ne? Also das Einzige, was ihn stört, ist, dass halt dann irgendwie durch Ebbe und Flut irgendwann dann nach den Sturmfluten das Treibsel, also er hat das immer Treibsel genannt, was dann in den Litzen hängt, könnte man sich überlegen, ob man die Litzen dann immer so macht, dass man die wegmachen kann vor einer Sturmflut und danach wieder spannt. Aber ansonsten hat das super funktioniert bei dem und er hat seitdem, hatte tatsächlich auch einen Riss gehabt, bevor er die Zäune hat bauen lassen. Und seitdem ist Ruhe und es funktioniert. Also das sind halt immer so die Sachen, wo ich halt einfach sehe, es funktioniert. Und dann gibt es eben Leute, die kommen dann und sagen, es geht alles nicht. Und ich frage mich dann halt, ja warum? Also wenn es bei dem funktioniert, warum geht es dann bei dir nicht?
Ist denn der Herdenschutz auf dem Deich herausfordernder als anderswo, Thomas?
Ja, generell. Du hast natürlich von den topografischen Verhältnissen, ne, der Deich ist nun mal eine Aufwallung, das ist schon eine Herausforderung. Du musst bergauf laufen, du musst bergab laufen. Ne? Aber es darf einfach nicht sein, dass so eine junge Wölfin von Fahrlässigkeit, Bequemlichkeit, von Leichtsinnigkeit, von Sorg und Achtlosigkeit oder eben auch fehlenden Fachwissen profitiert. Ne? Im Moment sehen wir gerade da vor Ort, dass der Deichschutz mit wolfsabweisendem Herdenschutz super funktioniert. Ja? Weil wer da vor Ort hinfährt, der sieht, dass da eine enge Koppelhaltung gemacht wird und mit 1 Meter Zäunen und das funktioniert wunderbar.
Wenn man immer hört, dass die Bevölkerung an den Küsten, in den Küstenregionen gefährdet ist, weil der Wolf da jetzt ist und die Schafe nicht ihre Arbeit machen können, erklär uns doch mal ganz kurz, was passiert, wenn eine Schafherde auf dem Deich ist und warum das so wichtig ist, dass die da ist?
Naja, das ist auch in den Ausführungen der Begründung der Ausnahmegenehmigung so festgehalten worden. Man sagt generell, dass die Schafe die Grasnarbe des Deiches eben kurz halten und mit ihrem Tritt, den sogenannten goldenen Tritt, die Grasnarbe verfestigen, den Boden verfestigen, Löcher zutreten und so weiter und deswegen eben nicht zu ersetzen werden. Aber letztendlich ist es so, dass du eben diesen vermeintlich guten Tritt, den goldenen, mit einer Schaftrittswalze aus auch ausgleichen könntest. Das heißt, das ist so eine große Rolle, die genau die Form des Schaffußes auf der Rolle hat und genau das Gleiche machen. Ne? Also es wäre auch maschinell denkbar, aber dafür brauchst du natürlich Personal. Das ist also deutlich teurer. Und jetzt sieht man aber vor Ort in der realen Umsetzung bei der Beweidung am Deich, dass die da eine räumlich äußerst klein gehaltene Koppelhaltung haben mit extrem hohem Nutzungsdruck auf engster Fläche. Ne? Und die Schafe gelten ja gemeinhin als Selektionsfresser. Also ein Großteil der eng gezäunten Fläche da vor Ort wird natürlich abgefressen. Ein Großteil wird aber auch niedergetreten und ein nicht unwesentlicher Teil bleibt als Weideres stehen. Das ist sehr spannend. Also ein Kurzhalten der Grasnarbe wird da vor Ort jedenfalls überhaupt nicht umgesetzt. Und die Beweisbilder haben wir auch. Und ich habe schon vor Jahren nachgewiesen, dass hinsichtlich dieses Löcherzutretens und der Bodenverdichtung durch den sogenannten goldenen Tritt wirklich ein Trugschluss vorliegt. Erst einmal treten Schafe sehr ungern in Löcher wegen der Verletzungsgefahr, ne? Zumal das ständige Stehen und Laufen auf solch einer schrägen Fläche auch für die Schafe durchaus eine Herausforderung ist für ihren Bewegungsapparat. Ne? Und zweitens, und das habe ich untersucht, haben Mäuse und Maulwürfe spätestens 2 Tage nach der Beweidung den alten Zustand wieder komplett hergestellt. Du hast dann wieder die Löcher im Deich drin, weil die Mäuse haben das wieder aufgegraben, der Maulwurf hat wieder neue Löcher gemacht und diese sogenannten Mäusestraßen zwischen diesen Löchern sind alle wieder intakt und alles ist, wie es vorher war, vor der Beweidung.
Das heißt, es würde ohne Schafe gehen und es gibt auch Beispiele dafür, dass es ohne Schafe funktioniert.
Ja, definitiv. Bei mir im Landkreis Lüneburg. Also ich sehe da immer wieder, dass bestimmte Gebiete einfach gemäht werden und auf anderen Gebieten steht der Schäfer mit seiner Weide. Also da werden beide Varianten durchgezogen aus unterschiedlichsten Gründen. Erstmal womöglich, weil die Schäfereien fehlen oder die das zeitlich gar nicht schaffen, den kompletten Deichlinie zu beweiden. Und das dauert wahrscheinlich dann auch zu lange oder geht zu lang ins Jahr. Und wenn wir in die Deichländer gucken, die wirklich den Deichschutz vorangebracht haben, wie Holland, Dänemark, auch Frankreich, dann sehen wir, dass es völlig ohne Schafe geht.
Ich wollte gerade sagen, die Holländer sind noch da. Also relativ führend. Ne?
Wenn wir in Niedersachsen, wenn wir uns da mal einfach mal mit der Entwicklung beschäftigen, die hinken meilenweit hinterher, europaweit. In Niedersachsen entsprechen zum Beispiel die Deichanlagen auf 600 Kilometer Deichlinie von insgesamt 1200 Kilometer nicht einmal der DIN-Norm. Das sind nur Verwallungen, also künstliche Aufhöhungen des Geländes. Und überall hängt der Ausbau der Deiche sowie der Retentionsflächen, also da, wo sich zum Beispiel auch die Elbe ausbreiten kann, im Rahmen der Klimaanpassung hoffnungslos hinterher. Da wird seit Jahren nur geredet, hat vor kurzem die Landeszeitung Lüneburg thematisiert, dass seit Jahren, ja eigentlich Jahrzehnten nur geredet wird, aber der Deichbau nicht vorankommt. Ja, und genau das ist grob fahrlässig, dass man hier seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Und genau das würde das Leben der Menschen hinter den Deichen wirklich bedrohen.
Ich habe auch immer das Gefühl, man hat auch überhaupt gar keine Lust oder ich weiß nicht, ob man da Lust zu sagen kann, aber man hat irgendwie auch gar keine Intention, irgendwie sich wirklich ernsthaft irgendwie damit auseinanderzusetzen oder so oder irgendwas zu verändern oder so. Das ist, oder? Wie nimmst du das wahr? Also ist jetzt zumindest so meine Wahrnehmung, dass die Menschen einfach am besten alles so lassen, wie es ist. Und wir haben das schon
immer so gemacht. Ja, das ist ein ganz wichtiges Argument. Das haben wir schon immer so gemacht. Nur sind die anderen viel weiter, auch bei der Gestaltung der Deiche, bei der Erhöhung der Deiche, bei der Stabilität der Deiche, aber auch bei der Bepflanzung der Deiche. Ja, Frankreich hat herausgefunden, dass man Deiche sogar mit Bäumen bepflanzen kann, dass sich bestimmte Bäume besonders gut eignen, die Deichkrone zusammenzuhalten. Das ist äußerst spannend, aber auch in Sachen Biodiversität, in Sachen Kräuterbepflanzung. Ne, wir sind ja im größten Artensterben seit Ende der Dinosaurier. Auch da hinken wir meilenweit hinterher. Das ist wirklich traurig. Und deswegen wird eben abgelenkt genau von diesem Problem. Das haben wir immer so gemacht. Ich denke auch, dass es monetäre Dinge sind, die da bestimmend sind. Das Land Niedersachsen ist hochgradig verschuldet. Ne? Die Kommunen sind hochgradig verschuldet. Deswegen kommen wir auch nicht voran. Und es fehlen einfach die Flächen, die Retentionsflächen, die offenen Flächen, wo sich Flüsse wieder ausbreiten könnten, wenn jetzt wirklich Überschwemmungsgefahr ist. Das alles fehlt, das sehen wir deutschlandweit bis runter zur A. Ne? All diese Probleme und das soll eben jetzt durch den Wolf ausgebügelt werden oder soll davon abgelenkt werden.
Als wir uns für diese Podcast-Folge verabredet haben, da hast du vorgeschlagen, dass du mal für uns hier an dieser Stelle mehrere Risse analysierst, von denen wir alle bisher nur in der Zeitung gelesen haben oder im Fernsehen gehört haben und wo wir die wahren Hintergründe gar nicht kennen oder auch viele spannende Details auch gar nicht kennen. Lass uns doch zum Beispiel mal den schweren Übergriff in Krepel mit über 50 toten Schafen analysieren. Wie konnte das da passieren?
Ja, also Krepel hat uns alle geschockt. weil ich schreibe ja auch auf Facebook immer wieder von den Freunden von Weidetier und Wolf. Also wir gucken nie nur auf den Wolf und sind die Weidetiere und der ihren Wohlbefinden und ihr Leben ganz genauso wichtig. Und Krepel hat uns einfach geschockt. Wie kann es sein, dass da über 50 tote Schafe sind und dann noch auf angeblich einer Weide, die hervorragend gezäunt wurde? Der Landesjagdverband war sofort vor Ort. Deren Präsident wohnt ja nur wenige Kilometer entfernt, Helmut Hermann-Tamke. Die waren vor Ort, haben wirklich mit viel Aufwendung ein Video gedreht mit einer Drohne aus der Luft. Er ist da über die Weide stolziert mit einem Zollstock in der Hand, hat sich als Soundspezialist hervorgetan und hat eben immer wieder dieses Narrativ gebracht, dass eben aller Herdenschutz nicht helfe. Es müsse in einem Management des Wolfes natürlich enden, in einer Regulierung und so weiter. Ja, und ich bin 2 Tage später hingefahren und war wirklich völlig geschockt. Wir mussten natürlich nach viel Recherchearbeit diese Weide erstmal finden. Das war ein Riesenaufwand. Da war viel Arbeit am Laptop erstmal nötig, diese Weide herauszufinden, weil die wurde ja nicht benannt. Und dann hatten wir sie und ich fahre dahin und dann sehe ich ein Tor, was 43 Zentimeter in der Luft hing. Und das hatte man völlig vergessen.
Hatte man das an dem Video nicht gezeigt?
Nee, natürlich nicht. Ich habe dann mit der Zeitung, mit der HAZ, der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gesprochen, auch mit dem Reporter, der vor Ort war. Der hat den Präsidenten im Übrigen auch auf das Tor angesprochen, aber der Präsident hat das natürlich abgetan und durch die Medien ging dann nur, Herdenschutz funktioniere nicht und da wäre ja so viel Geld verbaut worden auf dieser Weide und daran könne man eben erkennen, dass das alles nichts bringe. Also man ist immer wieder in dieses Narrativ eingemündet. Ja.
Unfassbar. Ey.
Hat Herr Damantanke an dieser Stelle gelogen?
Richtig. Es war Lüge und Betrug. Er wusste von diesem Tor und er hat das so inszeniert, dass das Tor außen vor ist. Und nicht nur Damantanke selbst, ich habe auch Verbindung zum NDR aufgenommen, Verbindung zum Ministerium aufgenommen und habe aufgeklärt, das Tor, das konnte man deutlich sehen, da war nie irgendwie eine Absicherung, so eine Schiene angeschraubt, eine Blende angeschraubt, die das verhindern würde, dass unten durch, man muss ja fast sagen, laufen. Also 43 Zentimeter ist wirklich viel. Ja. Man hatte dahinter eine Litze, die war aber auch viel zu hoch, in 38 Zentimeter Höhe, die eher verhindern sollte, dass Lämmer durchlaufen, ne? Dass Lämmer da entkommen. Aber vor dem Tor war überhaupt keine Absicherung.
Also mehr als reichlich
und,
Platz
und, dafür. Und der NDR hat nicht berichtet, die HAZ hat
richtig.
Nicht berichtet.
Niemand hat berichtet und niemand also hat darüber berichtet und niemand hat es berichtigt als die Wahrheit. Man hat mir versprochen vom NDR, das wird man berichtigen, hat man bis heute nicht getan. Ne?
Ganz wichtiger Punkt, das müssen wir noch mal ganz deutlich sagen. Da hat der NDR sich gemein gemacht mit dem Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes, der gelogen hat. Das haben wir ja auch schon mehrfach festgestellt in diesem Podcast. An dieser Stelle haben wir ihn der Lüge überführt. Richtig. Und hast du ihn der Lüge überführt. Und das geschah in Kombination, in Kooperation mit den ortsansässigen Medien. Das wollen wir nur ganz kurz festhalten.
Ja, unbedingt. Das ist mir auch ganz wichtig. Toll, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Weil deswegen hatten wir ja auch schon mal eine Demo vom NDR gemacht am Maschsee, die sehr gut besucht war und wo wir auch mit dem NDR ins Gespräch gekommen sind und Besserung gelobt wurde. Wir sollten zu Gesprächen eingeladen werden. Ist natürlich alles nicht passiert. Das ist kein investigativer Journalismus, was da mehr passiert.
Man zeigt eben nur das, was man zeigen möchte und um ganz gezielt auch die Stimmung in eine ganz bestimmte Richtung zu bekommen.
Der Druck der Lobby ist natürlich enorm, auch auf den Medien. Viele sagen immer, die sind gekauft. Nee, es sitzen einfach auch Marionetten der Jägerschaft und so weiter, sitzen wahrscheinlich auch beim NDR, sonst würde sowas nicht dabei herauskommen. Ja wirklich erschreckend. Ne? Der Tamantamke hat dann von irgendeinem Baumstumpf gesprochen, den hat es nie gegeben. Ich bin die ganze Weide abgegangen. Dahinter war ein Wall übrigens, direkt hinterm Zaun, der war so hoch wie der Zaun. Das heißt, wenn der Wolf auf dem Wall stand, hatte er kein Hindernis vor sich und konnte auch von dem Wall im Prinzip in diese Fläche springen. Und es gab noch eine andere Stelle, die war ausgebessert. Da war die unterste Litze einfach viel zu hoch. Das hätte theoretisch auch ein Einfallstor sein können. Nein, das Tor selber war es.
Ja, das ist ja ganz oft der Fall. Ne? Also, dass eben vielleicht auch gut gezäunt ist, aber der Ein- und Ausgang, das eben die Schwachstelle ist, die
und
man oftmals vergisst.
Und jetzt kommt der Schock für euch und auch für alle Zuhörer. nochmal 2 Tage später waren wir wieder vor Ort und haben die gleiche Herde mitten in der Pampa, so würde ich mal sagen, also weit weg von Häusern und so weiter, gefunden ohne Strom. Da standen sie Tag und Nacht ohne Strom. Also kein Equipment.
Warum? Ganz kurz, warum? Warum tun die das? Tun die das, weil die keinen Bock auf Herdenschutz haben? Wollen die weitere Exempel statuieren? Was vermutest du, warum haben die da ungeschützt gestanden? Das müssen wir jetzt unbedingt erfahren.
Also ich teile deine Vermutung einfach, dass weitere Risse provoziert werden sollten. Denn wenn du als Schäfer, ja, ich meine, du liebst ja deine Tiere, du hängst ja an deinen Tieren. Doch wenn du nach so einem Spektakel mit über 50 toten Tieren, dann 2 Tage später deine Herde wieder völlig ungeschützt, da war gar kein Stromgerät vor Ort, einfach so stehen lässt. Ja? Ich war auch vor Ort, ich war total geschockt, ich war wütend, ich war auch traurig. Ich konnte es gar nicht nachempfinden.
Also,
ich habe dann die Polizei die Behörde,
und?
Ich habe das angezeigt. Ja, ja, die waren auch vor Ort, die haben auch alle sofort reagiert.
Okay. Und dann?
Ja, dann ist der Wolfsberater ist dann eingesprungen und hat den Kontakt gesucht, weil der Schäfer war ja gar nicht so einfach ausfindig zu machen. Allerdings bei der Polizei liegen wohl die Nummern der Schäfereien vor. Und dann wurde am nächsten Tag reagiert. An dem Tag war nichts mehr zu machen. Die Herde stand die ganze Nacht ohne.
Selbst wenn man jetzt, sage ich mal, davon ausgeht, dass sie vielleicht irgendwie keine Zeit hatten, sich darum zu kümmern, kein neues Stromgerät vorrätig war, die ganzen Drähte und Litzen nicht da sind, die mussten erst geliefert werden. Nehmen wir mal diese Argumente, dass es die vielleicht gab. Dann würde ich doch als Schäfer, der ich ja meine Schafe so liebe, was ich auch immer wieder sage, was alle Schäfer immer wieder beteuern, dann würde ich doch nachts da pennen auf der Koppel.
Genau, ich wollte gerade sagen, dann würde ich mich auf die Weide
diese
stellen.
Diese 5-6 Nächte, bis die ganzen Zäune da sind, dann lasse ich mir von Vicky Wolf sogar noch helfen. Oder wie auch immer, dann penne ich da, passe auf, aber ich überlasse die doch nicht sich selber. Wo war denn der Schäfer in diesen Nächten, wo die ungeschützt da standen? Wo waren die Schäfer? Ja. Wie weit entfernt? Erzähl mal bitte.
Also der war natürlich nicht vor Ort, du hast es schon angedeutet und genau so war es. Er war nicht ausfindig zu machen. Wir sind lange vor Ort geblieben, bis tief in die Nacht. Ich musste am nächsten Tag wieder raus. Wir sind dann nach Hause gefahren, unverrichteter Dinge. Also wir waren so schockiert, weil wie kann das alles sein, nach so einem Spektakel, was so politisch ausgeschlachtet wurde, ne, mit über 50 toten Tieren, das ist auch schockierend, wenn die da alle auf einen Haufen liegen. Ich meine,
mir tun die Tiere leid.
Dann stehen die da ohne Strom, wissentlich ohne Strom. Und selbst wenn du das Equipment nicht besitzt, dann kannst du leihen bei anderen Weidetierhaltern. Dann kannst du die Behörde anrufen.
Genau.
Dann kannst du das Wolfsbüro anrufen. Das Wolfsbüro hat auch bei dem zweitgrößten Schäfer in Niedersachsen schon mit Weidegeräten, mit Stromgeräten ausgeholfen, damals in Uelzen. Das hätte auch da geholfen.
Also wenn man will, geht das. Also wir hatten ja in Sachsen zum Beispiel auch mal den Fall, wo immer Übergriffe bei dem gleichen Schäfer waren und natürlich muss man eben mal vorsichtig sein, ne? Aber ich hatte eben auch schon damals so die Vermutung, ich habe gedacht, mein Gott, also ich hatte auch den Eindruck, man macht das absichtlich einfach, ne? Vor allem wurden ihnen dann noch von einem anderen Schäfer Herdenschutzhunde angeboten, hat gesagt, ich leih dir ein paar Hunde, einfach, sage ich jetzt mal, um erstmal Ruhe reinzubekommen.
Ja.
Das wurde abgelehnt, ne? Wo ich dann denke, okay, also man ist scheinbar einfach nicht daran interessiert, dass das funktioniert oder so. Also das ist der Eindruck, den man bekommt. Da kann ich mir nie helfen. Es ist einfach so.
Also welches Komplott wirklich dahinter steckt, können wir uns, glaube ich, alle irgendwo an 5 Fingern ablesen. Das ist kein Zufall. Das machst du nicht. Also so verantwortungslos ist keiner. Da kann nur Marotte dahinter stecken. Und mit welchen Zielen, um den politischen Druck zu erhöhen, welche Absprachen es gegeben hat, wer da wirklich dahinter steckt, kann man nur Vermutung anstellen. Da muss man auch vorsichtig sein aus rechtlicher Sicht. Aber ein Unding. Ne?
Hast du noch Beispiele für weitere Risse?
Ja, es gibt unzählige Risse. Denn immer, wenn du in den Medien liest, das und das ist passiert und da vor Ort ist gerissen worden und du fährst dann vor Ort, ist alles anders, wie es in der Zeitung stand. Es gab einen Riss im Dammwildgatter im Landkreis Uelzen. Das war in der Nähe von einem Waldkindergarten. Natürlich der NDR sofort vor Ort, hat Emotionen eingefangen. Emotionen sind ja heute die neuen Fakten. Ja? Es geht ja nicht mehr darum, was wirklich vor Ort passiert ist, sondern nur noch die Emotionen des Weidetierhalters einzuholen und sich dann auf Kinder zu konzentrieren, weil 200 Meter weiter ein Waldkindergarten war und da ging es um einen Dammwildgatter und dann bin ich auch 2 Tage später dahin gefahren, habe mir das vor Ort angeguckt. Da hat man auch gesehen, dass das Tor mit ganz tiefen Fahrspuren auch um die 40 Zentimeter in der Luft hing. Da hatte man von außen dann mit einem Radlader, das hat man gesehen, alles frische Spuren, frische neue Erde, diese Löcher zugeschüttet und notdürftig rundherum den circa 1 Meter hohen 80 Wildtierschutzzaun ausgebessert. Da waren überall eklatante Löcher drin, eklatant, die man dann so ein bisschen notdürftig geflickt hat. Und es waren immer noch Löcher vor Ort, als ich 2 Tage später dahin kam. Aber der NDR war natürlich vor Ort und hat hauptsächlich sich konzentriert auf den Waldkindergarten, hat da Eltern interviewt, ob sie eine Gefahr für ihre Kinder sehen und so weiter. Das heißt, das Ganze in eine völlig falsche Richtung gelenkt. Auch hier habe ich sofort Kontakt mit dem NDR aufgenommen. Auch hier habe ich sofort Landwirtschaftskammer und Ministerium informiert, dass die Umstände ganz andere sind. Will natürlich niemand hören. Auch hier hat der NDR mir versprochen, er berichtigt das und er macht nochmal einen neuen Bericht. Welche Probleme da wirklich vorlagen, hat er natürlich nie umgesetzt.
So
läuft es stets und ständig.
Ist man einfach nur sprachlos, ne? Also man ist wirklich.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal das sagen, was ich auch in der Folge der Wolf in den Medien schon gesagt habe. Es geht hier überhaupt nicht darum, in irgendeiner Weise Kollegenschelte, weil ich ja nun auch Journalistin bin, ne, zu betreiben. Mir geht es wirklich nur darum, dass ich meine KollegInnen bei der Ehre packe und sage, haltet bitte eure Standards ein. Das haben wir alle mal gelernt. Uns wurde immer gesagt, Journalismus ist ein Handwerk. Und dieses Handwerk hat bestimmte Regeln, ne? So wie jeder Dachdecker, jeder Klempner, jeder hat Regeln, an die er sich hält. Und wir JournalistInnen müssen uns auch an unsere Regeln halten. Und nur darauf möchte ich sie festnageln. Mehr möchte ich gar nicht. Auch wenn ich jetzt ein bisschen emotional geworden bin, ich wünsche mir einfach, dass das besser wird, dass wir da einfach objektiver rangehen. Und es geht nicht darum, dass ich den Wolf zum Kuscheln lieb habe oder irgendwie eine surreale Sicht auf den Wolf habe. Es geht um das große Ganze. Es geht um unsere Natur, es geht um Naturschutz, es geht um Artenschutz. Und da gehört der Wolf dazu. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr Lust habt, viele hören das. Ich weiß, dass auch beim NDR viele diesen Podcast hören. Wenn ihr euch dieser Diskussion stellen wollt, vielleicht habt ihr ja Gründe, warum ihr das tut. Ihr seid herzlich eingeladen. Ihr könnt gerne euch mit uns hier hinsetzen. Wir schalten euch remote dazu. Ihr müsst nicht mal nach Berlin kommen oder nach Dresden. Wir schalten euch dazu. Kommt zu uns, redet mit uns darüber. Ich würde gerne eure Gründe verstehen, warum ihr so berichtet.
Vor allem ist es eben einfach ein total unfairer Umgang einfach mit dem Wolf. Ne? Also das ist ja auch immer das, was ich sage.
Es ist schädlich.
Einfach.
Es wird auf Dauer gesehen auch noch mehr Verbitterung und einen großen Flurschaden hinterlassen. Es wird letztendlich sogar, und ich glaube, da gebt ihr mir beide recht, Thomas und Matthias, den Glauben in die Politik schwächen. Das Vertrauen in die Politik schwächen, weil es einfach eine unsachliche, polemische Diskussion ist. Ganz einfach.
Ja, habt ihr sehr treffend gesagt. Und es ist wirklich auch eine Ohnmacht, die man vor Ort empfindet, wenn du da stehst. Ohnmacht mit den ganzen Möglichkeiten, wo man eigentlich weiß, das könnte doch alles funktionieren. Und wenn du dann noch so eine Berichterstattung hast, wir haben ja eine Monopolisierung bei den Medien. Ne? Viele Zeitungen gehören mittlerweile großen Leuten und dass das alles gesteuert ist, dass die Zeit nicht mehr da ist früher für Recherche. Es muss alles schnell gehen. Ich habe auch schon sehr viel mit dem NDR im Vorfeld gedreht. Die wichtigsten Sätze wurden immer weggeschnitten. Immer nur eventuell emotionsgeladene Sätze oder unwesentliche Sätze, wo ich gestaunt habe, wie konnten die das einfach abschneiden? Da kamen nachher wirklich elementare Dinge zum Herrenschutz, die sind einfach nicht gesagt, die sind nicht gesendet worden und andere Dinge, die eher unwichtig waren, ja, die hat man dann gebracht
und
im Prinzip für dämlich dargestellt, dass ich mir vorhalten musste, warum hast du denn das beim NDR nicht gesagt? Ich sage, das habe ich alles gesagt, das wird aber weggeschnitten. Mhm. Ne? Genau diese wichtigen Dinge und da gehe ich schon von aus, dass in der Redaktionsleitung gesteuert wird. Denn ich habe durchaus mit den Reportern vor Ort oft gute Gespräche, konstruktive Gespräche, einen sachlichen Austausch und dann kommt so eine Berichterstattung hinten raus.
Also ich denke, dass man davon ausgehen kann,
also,
dass das so ist.
Also wie gesagt, herzlich willkommen in diesem Podcast, auch gerne ohne Namen zu nennen. Ja. Ne? Also es kann jeder hier auch seine Meinung kundtun, ohne seinen Namen zu nennen. Also ich würde mir wünschen, dass sich jemand meldet und uns genau das mal erklärt. Thomas, gibt es noch weitere Beispiele für Risse, über die wir jetzt sprechen
ja,
wollen?
Ja, also da könnten wir die ganze Nacht reden. Es gibt so viele Risse, die mich so schockiert haben und wirklich nachdenklich zurückgelassen haben. Manchmal auch völlig enttäuscht. Das prasselt ja alles so auf dich ein. Du stehst da vor Ort und kannst das einfach nicht begreifen. Weil ich weiß ja auch, dass es ganz anders geht, dass es besser geht. Dass wir, ich habe ja auch mit Schäfern zu tun, die eine unglaublich tolle Arbeit machen, eine unglaublich tolle Einstellung haben zum Wirtschaften im Frieden mit der Natur, im Gleichklang mit der Natur. Und du stehst dann da geschockt vor Ort und du guckst auf die Berichterstattung und alles ist anders. Da heißt, der Riss war mitten im Dorf und war er gar nicht. Nee, er war am Rande vom Dorf. Ne? Dann heißt es immer, ja, haben die Zäune übersprungen. Und dann fährst du da vor Ort und dann musst du feststellen, ja, nee. Also in ganz vielen Fällen ist es das Tor. In ganz vielen Fällen.
Vor allem, man fühlt sich immer so machtlos, ne? Also ich finde, man fühlt sich einfach so machtlos, weil sie posaunen halt einfach Falschinformationen einfach so raus in die Welt. Und man steht einfach wirklich da, wie du es beschreibst. Das kann ich mir so gut vorstellen, weil mir geht's auch, also ich war bestimmt noch nie so oft an irgendwelchen Koppeln, wo Risse passiert sind oder sowas wie du, aber trotzdem kann ich mir das gut vorstellen, dass man dann einfach wirklich so dasteht und total betroffen ist, weil man einfach das alles nicht mehr versteht. Ne?
Matthias und Thomas, gebt uns doch mal Beispiele für umsichtige Schäfer und deren Haltung zum Wolf. Da habt ihr ja durchaus auch Bekanntschaft gemacht mit tollen Beispielen.
Thomas Rebre zum Beispiel ist halt so ein sehr, sehr gutes Beispiel, finde ich, der einen wirklich, wirklich tollen Job macht und mich sehr schwer beeindruckt.
Was macht denn der anders als andere?
Ja, also er zäunt einfach ordentlich und schon seine Einstellung zur Natur, also man merkt halt einfach schon im Gespräch mit ihm, dass er einfach den Respekt und die Achtung irgendwie vor der Natur nie verloren hat und er eben versucht wirklich, wie Thomas gerade schon gesagt hat, so im Gleichklang, also so einfach Rücksicht zu nehmen auf alles und trotzdem einfach einen guten Job zu machen. Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber er versucht einfach ein guter Mensch zu sein und das wirklich alles gut zu machen.
Der lebt einfach, aber, wenn ich das richtig verstanden habe, und arbeitet mit seinen Schafen mitten in einem Wolfsgebiet. Also der ist umzingelt,
in mehreren
Wolfsrudeln und um ihn herum passieren Nutztierrisse nur bei ihm nicht. Stimmt das?
Genau, so sieht's aus. Ja. Und er hat auch keine Herdenschutzhunde oder so, sondern er macht das halt wirklich alles nur ausschließlich mit
Strom. Er macht das nur mit Strom und sehr sauberen Zaunbau. Ich kenne ihn ja nur auch persönlich und wir haben auch zusammen schon Zäune gezogen. Und er gleicht eben jede Bodendelle aus. Er arbeitet immer mit zusätzlichen Stäben. Ne? Er bringt natürlich mehr Aufwand rein. Ein Zaun ist relativ schnell gesteckt. Ja. Wenn du da Übung drin hast, hast du relativ schnell eine wirklich große Fläche mit einem Zaun abgesteckt. Das ist nicht das Problem. Aber das dann voice-abweisend zu gestalten, nämlich mit nochmal einem Bündel Stäbe durchzugehen und überall, wo der Zaun nicht am Boden direkt anliegt, wo eine Fahrspur ist, wo eine Delle ist, da steckt er zusätzlich noch Stäbe rein, damit er die untere Litze eben am Boden anliegt, damit der Wolf keine Motivation hat. Matthias, du weißt das auch, da wo der Wolf den Kopf durchbekommt, da wo er wühlt oder problemlos wühlen kann, da ist er motiviert und er wird dann auch versuchen, da reinzukommen. Und das verhindert er einfach mit einem sehr sauberen Zaunbau. Und wir haben aber auch noch einen anderen Schäfer im Landkreis Lüneburg. Thomas Rebe ist ja auch aus dem Landkreis Lüneburg, den an der Elbe, der eben da auch Deiche bewirtschaftet und eben gerade zeigt, dass Herdenschutz am Deich sehr wohl geht und der unbedingt auch sein Wolfsrudel so genannt behalten will, weil es das Wolfsrudel eben fremde Wölfe abhält, an seine Schafherde zu gehen, weil eben bekanntermaßen ein Wolfsrudel Eindringlinge nicht in das Territorium lässt, die vielleicht mit dem Herdenschutz nicht klarkommen. Die haben aber da gelernt, mit seinem Herdenschutz klarzukommen. Er ist umgestiegen auf Herdenschutzhunde und er macht das ganz toll. Der hat auch eine super Einstellung. Das ist Stefan Erb, vielen auch ein Begriff. Ist auch im Wolfstier-Dialogforum dabei gewesen hier in Niedersachsen. Und das ist genau der Punkt. Super Einstellung zur Arbeit. Auch dieses Umdenken, diese Bereitschaft, Betriebsabläufe umzukoordinieren, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen, dazuzulernen. Das müssen wir im Prinzip in allen
Berufsgruppen
wir dazulernen, müssen wir uns weiterbilden. Und das passiert natürlich auch in der Schäferei und respektive im Herdenschutz selber. Und das können Einzelne super umsetzen. Es gibt noch viele andere gute Beispiele. Aber ein Beispiel möchte ich euch noch nennen. Ich hatte vor Jahren am Europäischen Dialogforum in Kamp Rheinseelen teilgenommen. Und da waren auch Schafhalter und andere, der Vorsitzende des Schafzuchtverbandes Niedersachsen. Und der hat damals, unter seiner Ägide haben alle Weidetierhalter dieses Dialogforum verlassen. Die sind einfach rausgegangen. Die haben es abgebrochen mit dem ganz klaren Meinung, dass Herdenschutz nichts bringe. Und 2 Jahre später sagt er auf dem Dialogforum Wolf in Hannover, dass also der hat im Prinzip eine eigene Transformation vollzogen, dass die Berufsschäfer den Herdenschutz sehr wohl und sehr gut im Griff haben, dass vor allen Dingen Hobbyhalter und Halter im Nebenerwerb das große Problem sind. Und das stimmt natürlich auch, denn genau die konditionieren Wölfe auf Nutztiere. Und das ist wirklich tatsächlich das Problem, was wir haben. Das sieht man auch in den Risstabellen sehr gut. Und da dominiert eben aller Orten eine Tierhaltung mit dem geringmöglichsten Aufwand. Und hier muss man ran. Hier muss man ran mit Kontrollen und mit Sanktionen. Die sind das große Problem.
Genau so. Also ich finde, man müsste das eigentlich, also natürlich unangemeldet machen. Man muss einfach hingehen normalerweise und einfach gucken, wie es jetzt aussieht. Angemeldet, denke ich, das sind auch solche Sachen, das bringt überhaupt nichts. Sondern man muss da einfach aufschlagen und dann eben gucken, wie es jetzt dort aussieht vor Ort. Ne? Weil ich meine, es gibt ja auch immer noch Schäfer, die ihre Schafe anflocken. Davon wollen wir erstmal noch gar nicht reden, weil das ist dann noch schlimmer. Und das ist ja wie eine Einladung zu McDonald's. Also ich meine, was soll der Wolf da machen? Das ist ja ganz klar, dass dann was passiert.
Das ist wie so ein Lolli am Stiel. Genau. Jetzt nehmen wir nochmal den Thomas Rebre. Also wir haben jetzt gerade gelernt, der betreibt zu 99% sicheren Herdenschutz. Mhm. Das heißt, da gibt es keine Übergriffe mehr, während in der Nachbarschaft Nutztiere gerissen werden. Inwieweit haben denn Schäfer, wie er es schwer, mit anderen Schäfern klarzukommen?
Ja, die haben es schon schwer. Es wird immer wieder von Mobbingen berichtet, auch von Bedrohungen aus der eigenen Szene, aus dem eigenen Berufskreisen, was uns schockiert, muss ich ehrlich sagen. Nur weil sie erfolgreicher arbeiten, weil sie eine ganz andere Einstellung an den Tag legen. Wir wissen natürlich, dass Herdenschutz Arbeit macht, dass es ein Mehraufwand ist, den viele scheuen. Ne? Da muss man auch mal gucken, wie alt werden Schäfer, also die jetzt, der Durchschnitt ist 50 bis 70, ne? Und dann wird es schon teilweise schwer. Und letztendlich ist ja der Herdenschutz, dieser Mehraufwand, das i-Tüpfelchen sozusagen, also der Tropfen auf die Gesamtprobleme, die Schäfer überall haben, die alle im Prinzip auf Subventionen angewiesen sind, denen die Flächen fehlen, denen vor allen Dingen auch gute Flächen fehlen, wo Schafe satt werden. Ich kenne Schäfer, die müssen zufüttern. Die haben einfach nicht die ergiebigen Flächen, wo die Schafe satt werden und sie müssen zufüttern, weil Schäferei war schon immer das fünfte Rad am Wagen in der Landwirtschaft. Ne? Und Großgrundbesitzer gibt es immer mehr und die Flächen für Schäfer immer weniger und vor allen Dingen die Flächen, wo es Subventionen gibt, wo sich eine Beweidung überhaupt noch lohnt. Weil von Wolle kannst du nicht mehr leben und vom Fleischverkauf mit hoher Sicherheit auch nicht.
Wie finanzieren sich denn die Schäfer?
Über die Subvention. Ja, über die Landschaftspflege und die bezahlten Subventionen.
Richtig. Okay, das heißt, über Subventionen finanzieren wir die Schäfereien, wir Steuerzahler.
Tatsächlich,
Und zum Mobbing wollte ich noch sagen, ne? Also zum Beispiel jetzt auch eben, wo wir für den Film gearbeitet haben, habe ich das ja auch so oft erlebt, dass die Schäfer sich oftmals vor der Kamera kritischer zum Wolf geäußert haben, als wenn die Kamera aus war. Oder wir hatten es auch schon, dass eben ein Schäfer gesagt hat, ich möchte gern noch was Negatives sagen, sozusagen, damit es halt einfach nicht zu positiv klingt, wie er über den Wolf gesprochen hat. Kein Witz, das ist wirklich wahr. Ne? Weil es eben wirklich so ist, dass eben, wenn eben ein Schäfer keine Probleme hat und sagt, ich komme damit zurecht, mir ist das egal mit den Wölfen, dann haben die eben wirklich Probleme. Ja? Die werden eben wirklich gemobbt oder werden bedroht. Also das sind übelste Sachen, die da ablaufen teilweise. Man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Ne? Also ich hätte es so tatsächlich auch nie für möglich gehalten, aber ich habe es ja nur eben wirklich von den Leuten direkt gehört, was da alles so passiert im Hintergrund und es ist schon erschreckend auf jeden Fall.
Für alle, die sich jetzt fragen, wo sind denn Herr Rebre und Herr Erhab hier in diesem Podcast? Ja, sie sind angefragt und wir hoffen, dass wir einen von beiden hier sehr, sehr bald begrüßen können, um genau mit toll. So einem Schäfer mal öffentlich darüber zu sprechen und ich glaube, die haben die Traute, das zu tun, oder?
Also ich hoffe es. In der Vergangenheit haben sie es getan, aber eben nehmen jetzt vermehrt Abstand davon, weil sich eben das nicht bezahlt gemacht hat. Und weil der Respekt und die Anerkennung ihnen da nicht gezollt wird, im Gegenteil. Also ich kann nur sagen, die beiden Personen, die ihr eben angesprochen habt, großartige Menschen, großartige Einstellung, großartiges Handeln vor Ort und da habt ihr genau die richtigen angefragt. Ich drücke die Daumen.
Kann ich so ganz dick unterstreichen. Also kann ich genauso unterstreichen. Und ich muss natürlich auch sagen, dass ich das auch ein Stück weit verstehen kann, ne? Dass man sich dann vielleicht auch zurückhält oder so. Ich meine, jeder von uns will einfach nur in Frieden und Ruhe leben und niemand möchte sich irgendwie das Leben noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Von daher kann ich es schon eben stellenweise verstehen, dass man dann auch sagt, okay, nee, mach hier einfach mein Ding und sag nichts. Hm. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es aber eben auch wichtig, dass man eben wirklich mal solche Beispiele hat von tollen Schäfern, die zeigen, ja, es funktioniert, man muss eben nur wollen und dann geht das auch.
Also, dann machen wir mal weiter im Programm. Wir haben uns nämlich noch ein drittes Thema heute ins Manuskript geschrieben, was wir unbedingt zumindest ansprechen wollen. Ich bin sicher, da werden wir noch mal in einer der nächsten Folgen tiefer drauf einsteigen. Und zwar geht es um das brandaktuelle Thema illegale Wolfstötungen. Am Beispiel Sachsen, da war ja jetzt einiges zu lesen, da ermittelt jetzt das LKA. Matthias, bist du da drin in der Geschichte?
Naja gut, das LKA ermittelt ja eigentlich schon die ganze Zeit oder beziehungsweise ist es jetzt halt mal wieder so ein bisschen gepusht worden, auch in der Öffentlichkeit, aber das LKA war ja immer die Stelle, die dafür zuständig ist. Das Ergebnis ist ja bisher leider ziemlich ernüchternd.
Aber worum geht's denn da? Da geht es um 4 tote Wölfe.
Na genau, jetzt sind halt Wölfe gefunden worden, beziehungsweise eben auch Losungen, die eben, ja, wo Stacheldraht drin war, NATO-Stacheldraht oder eben, ja, so Rasierklingen, ne? Also wo dann eben gezielt Köder ausgesetzt werden oder ausgelegt werden mit spitzen, scharfen Gegenständen, die die Wölfe dann eben schlucken. Mhm. Und dann höchstwahrscheinlich ja, qualvoll dran zugrunde gehen. Also zumindest wurden 2 Wölfe, jetzt wo ich weiß, gefunden, mhm, die eben Köder geschluckt haben und dann eben, ja.
Wo genau davon ist diese Geschichte passiert oder verteilt sich das über Sachsen?
Das ist alles Landkreis Bautzen. Okay. In Sachsen, Landkreis Bautzen, genau. Und ja, das ist natürlich schon erschreckend.
Da ermittelt die Staatsanwaltschaft aber auch in puncto Waffen und Munition. Also da muss ja noch mehr passiert sein.
Ja, es passiert ständig viel. Also wir hatten ja schon mal über den Rüden gesprochen, dem der Unterkiefer weggeschossen worden ist zum Beispiel. Das war ja auch im Landkreis Bautzen. Auch schon mal ein paar Jahre zuvor habe ich ja zum Beispiel auch schon mal mit einem guten Freund zusammen in Wolf durch Zufall gefunden, der ja auch sogar verscharrt war. Das war wirklich nur der reinste Zufall, dass wir den gefunden haben. Also wahrscheinlich hat irgendwie eine Sau versucht, den irgendwie auszugraben oder so. Deswegen haben wir da überhaupt reingeguckt in dieses Loch und haben dann eben den toten Wolf da drin liegen sehen. Also die Dunkelziffer wird enorm hoch sein. Das, was man gefunden hat, ist, denke ich, bloß ein kleiner Prozentteil. Also, und es wird höchste Zeit, dass dahingehend wirklich mal was passiert, ne? Dass da auch mal ein Exempel statuiert wird. Das finde ich jedenfalls ganz wichtig. Aber es ist natürlich schwer, weil ja oftmals eben auch die Geschosse kaputt oder deformiert sind. Man kann sie quasi für einen Abgleich oder so mit Jagdwaffen dann eben oftmals nie mehr verwenden. Und ansonsten ist es eben einfach von der Spurenlage her schwierig, ne? Den Leuten das nachzuweisen. Also ich hätte ja eine gute Variante wahrscheinlich, wie man das machen könnte, aber das ist natürlich nie so leicht rechtlich. Ne? Ich würde einfach allen Jägern im Umkreis die Waffen wegnehmen und sagen, okay, jetzt wird überhaupt nicht mehr gejagt.
Ja, okay.
Bis der eben dann irgendwie verraten worden ist, ganz einfach. Mhm. Vorher kriegt ihr eure Waffen nicht mehr wieder. So würde ich das machen, aber das ist natürlich schwierig, das so umzusetzen. Ja, deswegen, ich habe keine Ahnung irgendwie, wie das LKA da vorgeht. Das werden sie uns natürlich auch nie verraten. Aber
na, die setzen darauf, dass da irgendwie Namen geleakt werden. Die bitten ja auch.
Ja, aber das ist schwierig.
Ja, die bitten ja auch. Die haben ja eine Telefonnummer jetzt auch hier irgendwie bekannt gegeben,
genau,
wo man sich melden kann.
Nehmen wir
das
an der Stelle gleich nochmal.
Die nennen wir.
Genau. Wer irgendwas Verdächtiges beobachtet hat oder so im Wald, vielleicht auch mit seinem Hund unterwegs war und irgendwelche Köder auch gefunden hat, der kann sich an das LKA Sachsen wenden unter 0800 855 2055. Und was ich noch sagen wollte, ist eben, was ich auch schwierig finde, ist, wenn auch zum Beispiel eine Belohnung ausgesetzt wird oder sowas, dass das alles im Endeffekt irgendwie nichts bringt, weil natürlich die Jagd an sich ist ein teures Hobby, das sind oftmals auch Leute, die alle viel Geld haben und die kann man mit ein paar tausend Euro, kann man die nie locken. Das ist einfach, das aus meiner Sicht ist das, bringt das
Ich bin
nichts.
Mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, dass man manche Leute auch bei der Ehre packen kann und dass der ein oder andere auch, der unter den Jägern vielleicht in Zweifeln kommt, ob das so der richtige Weg ist, mit den Wölfen umzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da bestimmt den einen oder anderen geben wird, der vielleicht mit den Behörden zusammenarbeitet. Ich hoffe das zumindest. Vielleicht ist es auch nur Wunschtraum, aber ich kann es mir vorstellen, weil nicht jeder Jäger ist so, dass er darauf aus ist, Wölfe zu schießen. Da bin ich ziemlich sicher, weil ich kenne auch viele Jäger, die einfach nicht so sind.
Das ist richtig, ne? Aber wer ein Problem erkannt hat und nichts dagegen macht, ist Teil des Problems.
Das meine ich. Und wenn man das dann selber zu sich sagt, vielleicht irgendwie, okay, ich kann damit nicht mehr umgehen, ich melde das jetzt. anonym, ne? Dann ist das vielleicht auch ein guter Weg. Die Telefonnummer, die du gerade genannt hast zum LKA, die ist natürlich in den Shownotes auch zu finden. Traut euch wirklich, wenn ihr Sachen wisst oder wenn ihr Partner, Freunde, Eltern habt, die jagen, von denen ihr das Gefühl habt, sie könnten einen Wolf auf dem Gewissen haben. Das ist kein Kavaliersdelikt, das ist deutlich mehr. Ja. Ne? Thomas, was passiert, wenn man da so einen Täter überführt?
Ja, ich glaube, bis zu einer Gefängnisstrafe, 50.000 Euro Strafe oder eben sogar Gefängnisstrafe, das ist auf jeden Fall ein Verbrechen. Und vielleicht muss man in einer anderen Sendung wirklich mal ausloten, warum passiert das eigentlich? Da müssen wir über Macht- und Kontrollwahn sprechen. Und dass es eben dieser Abschuss oder diese illegalen Tötungen auch ein Ausdruck des Widerstandes gegen die bestehenden Gesetze und Normen ist. Überhaupt fällt uns immer wieder auf, dir Matthias ja auch, dass sich bei der Jägerschaft so eine Subkultur verstärkt und manifestiert. Also, dass die zunehmend Rechte in Anspruch nehmen, also die völlig abweichend von den Verhaltensnormen sich herausgebildet haben. Und auch dieser Hass auf Beutegreifer generell, ne? Auch den Fuchs wird ja kein Lebensrecht eingeräumt, dessen Nachwuchs und so weiter. Und dann geht es eben auch um das Bewahren traditioneller Nutzungsrechte, das Zeigen von gesellschaftlichen Ungehorsam, das Ablehnen überhaupt spezifischer Vorschriften, der Nervenkitzel womöglich auch beim Reiz des Verbotenen oder sogar spottlicher Ehrgeiz. Also das sind viele Dinge dahinter, Futterneid, ganz, ganz viele Dinge, die man da mal beleuchten muss, aber das ist wirklich Inhalt für eine komplette Sendung fast, ja.
Werden das jetzt mehr illegale Tötungen,
glaube,
Thomas,
ja,
oder fühlt
ich
sich das
glaube,
nur so an?
Ich glaube, dass die Dunkelziffer enorm hoch ist. Auch hier in Niedersachsen fehlen immer wieder die Rüden oder eben die Fee eines jeden Rudels. Die werden dann ersetzt. Und das Monitoring geht darauf überhaupt nicht ein. Das Monitoring alleine schon, dass hier in Niedersachsen in den Händen der Jägerschaft ist, müsste ja eigentlich die Glocke schlagen und sagen, wir vermissen hier schon wieder einen Rüden. Es gibt kein Verkehrsopfer. Was ist hier los? Passiert alles nicht. Also es wird getragen, es wird begleitet. Ja? Man macht Monitoring und dann gibt es eben so und so viele Wölfe, die verschwunden sind, so und so viele illegale Tötungen und da muss wirklich was passieren.
Welche Folgen von Wilderei sind denn bei einzelnen Wölfen schon dokumentiert? Jetzt zum Beispiel auch in Niedersachsen, da reden wir ja von einem qualvollen Tod oder eben halt, was vielleicht noch schlimmer ist, ein Leben mit Verstümmelung oder riesigen Einschränkungen. Wurde das schon mal erfasst?
Ja, es gibt eine Statistik und die Statistik zeigt ja auf, da wo der Wolf dann gefunden wurde. Und das sind aber kurioserweise sehr unterschiedliche Gebiete. Das heißt, es taucht nicht in ein Gebiet auf, wo man dann womöglich einen Wiederholungstäter hat, sondern es sind ziemlich unterschiedliche Gebiete. Aber wir haben eben hier auch Jägerschaften, die sich am Monitoring in Niedersachsen gar nicht beteiligen, die einfach gegenüber einer Zeitung aussagen, das nehmen wir selbst in die Hand. Und das wird toleriert. Das wird vom Ministerium toleriert, das wird vom Gesetzgeber toleriert, dass eine Jägerschaft einfach sagen darf, das nehmen wir selbst in die Hand, wir melden nicht. Und das kann es einfach nicht sein. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei der Jägerschaft in Stade, die dieses Rudel auch nicht gemeldet hat. Und es gibt auch Informationen da aus der Bevölkerung, dass die im Herbst bei der Treibjagd, das sollte das Rudel fallen, ne? Solche Informationen gibt es. Das heißt, das Potenzial ist tatsächlich bei der Jägerschaft eben vorhanden und offensichtlich auch sehr weit verbreitet. Und die Dunkelziffer macht mir wirklich Angst.
Ja, und vor allem, was ich jetzt in dem Zusammenhang nochmal sagen will, ne, also ich weiß nicht, ob wir das jetzt drin lassen wollen, aber ich denke schon, also alle, die mich persönlich kennen, die wissen ja, dass ich früher mal Taxi gefahren bin. Und da habe ich natürlich auch den ein oder anderen Jäger im Taxi gehabt und der wusste aber natürlich nicht, was ich mache, wusste auch nie, also dass ich eben mit Wölfen zu tun habe, dass ich mich da vielleicht auch besser auskenne oder sowas. Und manchmal ist man aber trotzdem irgendwie dann auf den Wolf gekommen im Gespräch. Und da hat man das auch ganz oft gehabt. Also ich habe zum Beispiel mal einen Jäger aus dem Krankenhaus nach Hause gefahren nach einer Entlassung. Der fing dann an, mit mir über Wölfe zu diskutieren und hat dann eben auch gesagt, dass das letzte Mal, wo jemand einen gesehen hat, war seine Waffe leider nie geladen und so. Und dann habe ich gesagt, okay. Ja, und dann sagt er so, ja, wäre sie geladen gewesen, hätte ich ihn weggepustet. So, und dann gesagt, da muss man bloß vorsichtig sein, weil manche sind ja besendet. Da muss man dann wenigstens das Halsband irgendeiner grünen Ratte ans Auto binden, dass sie es wenigstens noch ein bisschen bewegt. Das hat er so gesagt. So, und solche Gespräche hatte ich tatsächlich hin und wieder mal. Ey, ich fand das so erschreckend, weil, also da siehst du halt einfach mal, wessen Geistes Kind die sind. Ne? Wie die so denken, wie die so ticken. Also natürlich sind das nicht alle, aber es ist ein großer Teil. Und ich finde es einfach nur erschreckend, dass solche Menschen mit einer Waffe durch den Wald laufen dürfen. Das ist echt krass.
Ich bin sprachlos. Ich kann, das, was du gerade jetzt erzählt hast, das lassen wir natürlich drin. Das haut mir jetzt den Boden unter den Füßen weg. Ich habe jetzt wirklich einen kleinen Drehschwindel. Ich muss mich gerade mal, das hat er wirklich, dann wird das Halsband.
Das hat er wirklich gesagt.
Okay, alles klar, nee, also ganz schlimm.
Genau, und dann zum Beispiel, oh, ich habe noch mehr solche Beispiele. Ne? Dann hatte ich mal ein älteres Ehepaar zum Beispiel. Das war auch ganz lustig. So. Einfach nur mal, um's mal zu veranschaulichen, wie man dann manchmal da drauf kommt. Ne? Das war einfach ein total schlechtes Wetter. Ich habe sie zu einem Konzert gefahren, Open Air. Ich habe gesagt, Mensch, sie haben sich aber heute schlechtes Wetter rausgesucht für ein Konzert draußen. Und dann haben die gesagt, ach, wir haben hier so tolle Sitzkissen, haben wir von unserem Sohn gekriegt. Der ist nämlich Jäger. Und dann sind wir auf den Wolf gekommen und dann sagt er so, ja, unser Sohn, also der sagt immer, wenn er ihn sieht, dann schießt er ihn. Dann habe ich schon auch gesagt, okay,
gut.
Wo geht ihr Sohn jagen?
Was würde man diesen Eltern jetzt raten? Also die werden sicherlich ihren Sohn nicht verraten.
Ja, die fanden das gut, weil die gesagt haben, wir haben so viele Wölfe. Die brauchen ja, genau. Niemand. Ne? Und dann habe ich gesagt, haben Sie schon mal einen gesehen? So?
Aber lass uns jetzt mal ganz kurz hypothetisch besprechen. Jemand, der uns jetzt zuhört, sagt, ich habe so einen dunklen Verdacht, dass das bei mir im bekannten Freundeskreis auch der Fall ist. Und ich möchte aber nicht so als Petze dastehen und möchte mich auch irgendwie möglichst anonym diese Geschichte mal zum Ermitteln weitergeben. Wie geht man da vor? Habt ihr eine Idee, was man da machen kann?
Tja, also ich denke mal, dass immer die Möglichkeit besteht, das irgendwie anonym melden zu können.
An der Polizei zum Beispiel, ne?
Ja, also naja gut, das ist immer schwierig. Also ich denke mal, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich denke mal, zu irgendeinem Dorfscheriff würde ich jetzt nicht gehen, weil dort meiner Meinung nach auch irgendwie die Nähe zu diversen Leuten, die vielleicht auch dann jagen gehen, vielleicht dann doch zu nah ist. Deswegen würde ich dann halt schon am besten jetzt wirklich das LKA oder so anrufen und dann irgendwie so eine Stelle, wo man dann auch sicher sein kann, dass man sich dann auch wirklich drum kümmert. Ne? Weil wir hatten auch schon mal so eine Situation zum Beispiel, wo eine Schlagfalle gefunden worden ist und dann wird da einfach mit dem Dorfscheriff telefoniert und der sagt, ja, das kann er sich nie vorstellen und so. Also, ne? Also deswegen, es ist immer schwierig, weil dann ist einfach der Kontakt eben mit den Leuten, die kennen sich ja alle. Mhm. Ne?
Also was kann man tun, wenn man den Verdacht hat oder weiß, dass jemand, den man kennt, darin verwickelt ist? Man kann sich auch an einem Freundeskreis freilebender Wölfe wenden. Auch wir behandeln das sehr diskret und anonym. Aber vor allen Dingen sollte man sich an das neue Projekt Wildlife Crime wenden. Ne? Und da kann man seine Beobachtungen, aber auch Verdachtsmomente auf jeden Fall weitergeben. Und dafür gibt es eben ein Meldeformular oder eben auch die kostenlose Telefonnummer 0800 10 20 340. Die stehen da zur Verfügung und das ist eine neue Plattform. Da sind alle unsere Hoffnungen drauf, dass die auch Erfolg haben bei den Ermittlungen, dass endlich mal ein Täter verurteilt wird.
Da gibt es das Meldeformular, da kann man sich so durchnavigieren. Ich habe das eben gerade mal parallel hier auf dem iPad gemacht. Und man findet dieses Projekt unter www.wildlifecrime.info. Also Wildlife Crime, ein Wort. Ihr findet alle Angaben dazu, alle Telefonnummern, alle Links natürlich in den Shownotes und könnt dann direkt von da dorthin surfen und euch das mal anschauen. Das heißt, man kann da anonym auch Hinweise geben. Ja, das ist ja das Entscheidende, weil niemand möchte sich ja mit seinem Opa anlegen, wenn er weiß, der Opa, der ballert nachts die Wölfe weg. Aber eigentlich ist das ja nicht okay. Ich melde das, dann kann man das anonym tun und Opa wird nie erfahren, dass ich das war.
So sieht's aus.
Gut, da fühle ich mich jetzt berufen, das zu tun.
Ja, nee, es wäre wirklich wünschenswert, dass da endlich mal was passiert. Und das ist ja, sage ich jetzt mal, nicht nur, also wir haben jetzt über den Wolf gesprochen, aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Tiere, die davon betroffen sind. Ne? Also Greifvögel, Füchse.
Luchse.
Also ist einfach Wahnsinn. Ja, Luchse, genau. Und ich finde, normalerweise müsste es wirklich eigentlich bei der Polizei, das ist natürlich schon mal eine Geldfrage, aber es müsste wirklich einfach eine Ermittlungsgruppe geben, die bundesweit agiert eben. Na, wie es eben jetzt haben sie sich eben mal zusammengetan hier mit dem Wildlife Crime. Sowas war eigentlich meiner Meinung nach schon längst überfällig, weil es einfach längst überfällig ist, dass da
absolut.
Eben
was und passiert. Denkt daran, wenn ihr eine Schlagfalle im Wald findet oder wenn ihr irgendwie Würstchen mit Stacheldraht oder Rasierklingen findet im Wald. Gibt es ja manchmal auch in den Hundeauslaufgebieten, da ist es an die Hunde adressiert. Aber es gibt es natürlich auch in der Wildnis. Und wenn ihr sowas mal seht, ne, auf einer Wanderung oder so, das ist nicht normal, das gehört da nicht hin. Und das solltet ihr bitte melden. Nicht, weil wir den Wolf schützen, das wollen wir natürlich zuvorderst, aber da kann auch mal ein Kind reingeraten oder auch eben der Hund. Da kann da kannst auch du mit dem Fuß mal drin landen in so einer Falle. Ist nicht schön. Würde ich melden? Würde ich auf jeden Fall so da nicht liegen lassen. Es hat auch nichts Schlimmes, wenn man das meldet, sondern es hilft im Zweifel der Natur und allen Geschöpfen da draußen, die einfach das verdient haben, unbehelligt zu leben.
Wie wir alle.
An dieser Stelle, ihr hört, wie wichtig die Arbeit des Freundeskreises ist. Also bitte unterstützt diesen Verein, zum Beispiel indem ihr Mitglied werdet. Matthias und ich sind da schon länger, damit der Verein weiterhin so wichtige Dinge anpacken kann, wie wir heute gehört haben. Lieber Thomas, es war sehr lange und sehr erkenntnisreich wieder mal. Und wir danken dir so sehr, dass du uns so viele spannende Dinge erzählt hast.
Ja, ich habe zu danken und es war mir eine Freude und ich habe großen Respekt vor eurer Arbeit und es gibt noch so viele Themen in Sachen Wolf, die ihr jetzt zukünftig angehen wird und dafür wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Ihr macht das super.
Danke.
Ja, auch von mir, Thomas, ganz lieben Dank nochmal, dass du unser Gast warst heute. Es war echt super mit dir, einfach mal darüber zu reden, über die Sachen, die da draußen so passieren und was uns so bedrückt.
Dann in diesem Sinne, ich denke, wir hören uns bestimmt bald wieder und alles Gute für deine Arbeit, für eure Arbeit und viel Erfolg und halt uns bitte auf dem Laufenden.
Ganz herzlich.
Tschüss, lieber Thomas.
Tschüss, lieber Thomas.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Matthias Kais. Fragen und Anmerkungen gern per Mail an info@derwolfspodcast.de.